SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Rückkehr eines Urtiers. Der Wisent soll im Solothurner Jura wieder heimisch werden. Röntgenblick ins Gletscherinnere. Eine Kamera durchleuchtet das geheime Leben des Jungfraufirns. Und Weltraumteleskop à Bon Prix. Berner Planetenforscher bauen mit Cheops eine leistungsstarke Low-Budget-Sonde. Das sind drei der Themen in der aktuellen Ausgabe des SRF-Wissenschaftsmagazins. Am Mikrofon ist Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Er ist das mächtigste Säugetier Europas, der Wisent oder, wie er auch genannt wird, der europäische Bison. Bis zu einer Tonne schwer kann er werden und er hat den Menschen wohl nicht zuletzt wegen seiner Größe seit jeher beeindruckt. Zahlreiche Höhlenmalereien aus der Steinzeit zeugen davon. Noch bis ins Mittelalter streiften Wisentherden durch die Wälder Europas, auch bei uns. Vor 100 Jahren dann wurde den letzten vereinzelten Tieren der Garaus gemacht. Nur dank einem Dutzend Exemplare in den Zoos hat der Wisent überhaupt überleben können. Nun soll das Urtier in die Schweiz zurückkehren. Eine Gruppe von Naturschützern will die Wisente wieder ansiedeln, und zwar im Naturpark Thal, im Solothurner Jura, mit einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete der Schweiz. Die Bürgergemeinde Solothurn, die im Tal viel Wald besitzt, hat vor kurzem beschlossen, dem Projekt 100 Hektaren für ein Auswilderungsgehege zur Verfügung zu stellen. Damit haben die Initianten eine entscheidende Hürde geschafft. Irene Dietschi hat das künftige Wisent-Refugium besucht.
Scheinbar endlos zieht sich die bewaldete Nordflanke dahin. Wir sind im Naturpark Thal hinter der ersten Jurakette, nur gerade 7 Kilometer Luftlinie von Solothurn entfernt. Fast zuhinterst im Tal liegt Welschenrohr und etwas oberhalb der Hof von Benjamin Brunner. Der 60-Jährige ist Biobauer und er ist designierter Wisent Ranger. Denn wenn alles nach Plan geht, kommen schon nächstes Jahr die Wisente hierher, erzählt er auf unserem Marsch durchs Gelände.
Ich weiss, als ich vor 2-3 Jahren das erste Mal von diesem Projekt gehört habe, das damals aber nicht in unsere Region gelaufen ist, ist mir ein bisschen schräg reingekommen.
Denn Benjamin Brunner wusste damals nichts über Wisente. Und so habe er nicht schlecht gestaunt, als die Arbeitsgruppe Wisent Schweiz auf ihn zugekommen sei. Die Idee klang verrückt. Das größte Wildtier Europas soll in der Schweiz wieder heimisch werden, ausgerechnet im Tal rund um Benjamin Brunners Hof. Also begann er sich einzulesen.
Die ganze Geschichte, die vor 900 Jahren hier weggegangen sind und warum und die Feststellung, dass sie nicht Raubtiere, dass sie scheuche Tiere.
Die Wisente begannen ihn zu faszinieren. Auf unserem Rundgang schreiten wir das künftige Schaugehege ab. Die 20 Hektar große Fläche grenzt unmittelbar an Brunners Hof. Hier sollen ab 2018 die ersten Wisente leben. Neugierige können es frei durchwandern und haben dann die Chance, die mächtigen Tiere mit dem hohen Buckel, dem majestätischen Kopf und den kleinen braunen Augen aus der Nähe zu beobachten.
Jetzt kommen wir hier in ein Feld im Wald innen. Und das wird auch noch voll in das Schaukeg reinkommen. Also es ist ein ganz heimeliges Gebiet, für da herumzuwandern und sich eben vorstellen, da nachher Wisent zu suchen. Oder?
Das Herzstück des Wisent-Projekts aber ist das deutlich größere Auswilderungsgehege drinnen im Wald. Der Plan, auf diesem Grundstück von 100 Hektaren, das der Bürgergemeinde Solothurn gehört, wird eine Herde von weiteren 15 bis 20 Wisenten angesiedelt. Hier sollen sich die Wildrinder an ihre neue Umgebung gewöhnen. Und nach einem Jahr, wenn alles gut läuft, dürfen die Tiere raus in den Wald an der Jura-Nordflanke.
Das ist etwa der grösste zusammenhängende Wald in der Schweiz, die Flanke. Und wir würden sehr gerne sehen, wenn sie in dieser Flanke würden, ein bisschen umziehen.
Hier kommt Wisent Ranger Brunner ins Spiel. Er soll die Tiere möglichst im Zaum halten, damit sie nicht aus dem Wald ausbrechen und die Kulturflächen der Bauern beschädigen. Damit der Ranger immer weiß, wo die Tiere gerade sind, soll ein jedes einen Sender um den Hals tragen.
Die Härte muss auch immer gepflegt werden. Wir wollen nicht, dass sie sich spalten, dass die mit 25 Tieren zusammenbleibt. Und nachher haben wir auch andiskutiert, dass man ja eigentlich müsste den Bullen alle zwei Jahre wechseln, um die Inzucht zu verhindern, weil dann werden ja fruchtbare Töchter nachkommen, oder?
Doch als Wiesentaufpasser erfüllt Benjamin Brunner auch eine soziale Aufgabe.
Der Konfliktgefahr mit der Gesellschaft und der Landwirtschaft ist wahrscheinlich zu gross, als man sie einfach nur mehr losen kann.
Tatsächlich weckt das Wiesent-Projekt im Tal auch Ängste. Vor allem die Bauern sind skeptisch. Einer von ihnen ist Edgar Cooper. Er führt in der Thaler Gemeinde Laupersdorf einen Hof in 10. Generation. Von seiner Sömmerungsweide aus hatte er einen wunderbaren Blick auf die hinteren Juraketten und auf die Berner Alpen. Cooper weist stolz auf seine Felder, die er in dieser Idylle bewirtschaftet. Mais, Urdinkel und anderes Getreide, Gras, auf dem seine Kühe weiden. Die Bauern würden hier oben sehr naturnah wirtschaften, betont Cooper. Und sie stemmten sich nicht grundsätzlich gegen Neues, aber...
Hingegen sind wir kritisch gegen die Ansiedlung von weiteren Exoten, die bei uns schon lange nicht mehr heimisch sind.
Für Edgar Cooper ist klar, was passieren würde, wenn im Tal die Wiesente frei herumzögen.
Sie werden sicher, wenn sie die Möglichkeit haben und nicht einzäunet sind, das nutzen und nachher unsere Kulturen beschädigen.
Schwarz sieht Cooper auch für die Sicherheit seiner Kühe.
Das Wiesent mit seinem Gewicht von 800 bis 1000 Kilo, da ist so ein Elektrohaken oder eine normale Zäunung, wie wir sie hier haben, kein Hindernis.
Cooper befürchtet, seine Tiere könnten ausbrechen und verloren gehen. Auf dem Rückweg noch einmal Halt bei Wiesent-Ranger Benjamin Brunner, der gerade seine Wollsäue füttert. Auch Brunner nimmt die Bedenken ernst, die an ihn herangetragen werden. Trotzdem ist er optimistisch. Wenn er sehe, dass er auf den 37 Hektaren seines Hofs 50 Mutterkühe ernähren könne,
habe ich aber das Gefühl, dass die Kapazität vom Wald für Hunderte von Wiesent wird länger.
Plus, Wiesente sind sehr scheu.
Das ist wahrscheinlich zu vergleichen, wie wenn man Rehe suchen will. Also wenn sie um sind, ist gut. Und wenn sie nicht um sind, kann man da lang suchen. Es sieht einfach nichts. Oder?
Bei nur 20 Exemplaren dieser scheuen Tiere ist Brunner zuversichtlich, dass Mensch und Wiesent problemlos aneinander vorbeikommen.
Der europäische Bison im Solothurner Jura, das war ein Beitrag von Irin Dietschi. Noch sind ja nicht hier die Wiesente. Das Projekt muss noch von Bund und Kanton bewilligt werden und auch die Finanzierung ist noch nicht gesichert. Die Initianten rechnen mit Kosten von 4,5 Millionen Franken während der ersten 10 Jahre. Knapp die Hälfte davon hoffen sie mit den Eintritten zum Schaugehege einzunehmen. Für den Rest werden Gönner und Investoren gesucht. Bei mir im Studio ist jetzt die Autorin des Beitrags, Irin Dietschi. Da scheinen die Initianten noch einiges an Engagement und Energie aufbringen zu müssen, zumal sie ja auch noch ehrenamtlich arbeiten. Warum legen sich denn Freiwillige so ins Zeug, um ein Urtier wie den Wiesent wieder bei uns anzusiedeln?
Ich habe den Eindruck, sie tun es vor allem aus Begeisterung. Es gibt ja bereits freilebende Wiesente, zum Beispiel in Polen, im Nationalpark Białowieża oder im deutschen Rothaargebirge. Und die Begegnung mit diesen majestätischen Tieren, diesen lebenden Zeugen der Urzeit sozusagen, die muss wahnsinnig beeindruckend sein. Aber es ist mehr als das. Andere Wildtiere wie Steinbock, Bär, Biber oder Bartgeier sind ja auch wieder zurückgekehrt und leben mit der Zivilisation. Und in dieser Reihe hat der Wiesent bisher gefehlt. Der Biologe Darius Weber, der Kopf der Gruppe Wiesent im Tal, drückt es so aus.
Ich bin nicht befriedigt, wenn bei uns Tiere ausgerottet sind, die dann fehlen, die man dann im Ausland besichtigen muss, wenn sie einen interessieren.
Für Darius Weber ist der Wald also einfach nicht vollständig ohne Wiesent.
Nun hat man ja im Ausland bereits Erfahrungen mit ausgewilderten Wiesenten gemacht. Sie haben es in Ihrem Beitrag erwähnt, etwa in Nordrhein-Westfalen. Dort lebt seit 2013 eine Wiesentherde im Rothaargebirge. Wie funktioniert dort das Zusammenleben von Wiesent und Mensch?
Grundsätzlich, was man hört und liest, funktioniert es sehr gut. Die Naturschützer und Tierliebhaberinnen, die freuen sich an diesen Tieren. Sie kommen von weit her, um die Wiesente zu sehen. Aber das Zusammenleben verläuft nicht ohne Reibereien, denn es hat sich gezeigt, dass Wiesente die Rinde von Buchen mögen und die anknabbern. Eine so geschälte Buche, die verfärbt sich und im schlimmsten Fall stirbt sie ab. Und das ist im Rothaargebirge durchaus ein Problem, denn der Wald wird für die Holzgewinnung bewirtschaftet. Es hängen also Arbeitsplätze an den Holzerträgen aus diesem Wald.
Da fragt sich natürlich, wie die Bauern in Deutschland reagieren, die ihr Holz eben vermarkten wollen.
Sie haben natürlich protestiert und sind sogar vor Gericht gezogen. Dieses hat zwar zugunsten der Wisente entschieden, es müsse kein Zaun gebaut werden, weil der Wisent ja ein Wildtier ist. Doch der Wisentverein muss nun irgendwie dafür sorgen, dass die Wisente keine Buchen mehr schälen. Das ist schwierig, weil man den Tieren die Sender entfernt hat, was übrigens in der Schweiz nicht vorgesehen ist.
Die Wiederansiedlung von Wisenten in Deutschland hat bislang also eine gemischte Bilanz. Lassen sich denn die Erfahrungen im deutschen Rothaargebirge auf den Solothurner Jura übertragen?
Die Nutzung des Waldes ist nur bedingt vergleichbar. Holz im Jurawald wird meist zu Schnitzeln verarbeitet. Ob Schäden an den Buchen ökonomisch ins Gewicht fallen, würde sich erst zeigen, wenn die Wisente dort leben, sagt Darius Weber.
Wir müssen damit rechnen, dass auch im Jura Buchen geschält werden durch Wisente. Und in manchen Gebieten ist das recht bedeutend, was da geschält wird. In anderen ist es unbekannt und wie es bei uns sein wird, wissen wir nicht. Das wollen wir ja auch herausfinden.
Das wird man sehen. Das Projekt soll ja auch wissenschaftlich begleitet werden. An Jungwuchs gehen die Wisente, es sind ja Rindviecher, übrigens nicht heran. Das machen vor allem die Hirsche. Die interessante Frage für das Schweizer Projekt wird es darum sein, herauszufinden, ob die Wisente wirklich im Wald bleiben und nicht auf die Kulturflächen der Bauern vordringen.
Wisente, die den Wald zumindest zeitweise verlassen, um zu grasen zum Beispiel, diese Vorstellung alarmiert manche Kritiker. Sie sorgen sich ums Kulturland oder die Sicherheit der Kühe. Wir haben es ja in Ihrem Beitrag gehört, Irin Dietschi. Wie gefährlich sind denn nun Wisente?
Das habe ich Karin Hindenlang gefragt. Sie kümmert sich im Wildpark Langenberg bei Zürich um Wisente. Sie sagte mir,
sie sind weniger gefährlich als manche Kuh.
Und in Polen habe man beobachtet, dass Wisentherden zusammen mit Kühen weiden und eigentlich keine Notiz voneinander nehmen. Ähnlich wie das bei uns Steinböcke mit Schafen und Ziegen tun.
Fast schon eine biblische Vorstellung. Irin Dietschi, besten Dank für Ihre Informationen zum Wisent-Wiederansiedlungsprojekt im Solothurner Jura. Und nun kommen wir zu den Meldungen der Woche. Platz genommen hat Katrin Kapretz. Sie haben eine Auswahl getroffen unter all den Meldungen, die uns in der vergangenen Woche erreicht haben. Und wir wechseln zuerst von den bewaldeten Juraflanken ins Hochgebirge, nämlich zu den mächtigen Gletschern am Jungfraujoch, deren Unterseite Berner Forscher besser kennenlernen wollen.
Und zwar konnten Physiker und Geologinnen vom obersten Abschnitt des Aletschgletschers im übertragenen Sinne nun ein Röntgenbild erstellen. Das heisst, sie konnten erstmals einen Blick unter die dicke Eisschicht werfen und sich das felsige Bett unter dem Gletscher anschauen.
Einen Gletscherröntgen, wie funktioniert denn das?
Nun, das hat mit einer eigentlich ziemlich simplen Einrichtung funktioniert. Die Geologen hatten dafür im Stollen der Jungfraubahn, der unter dem Gletscher hindurchführt, mehrere Platten installiert, die mit einem Silberbromidschäl beschichtet sind, ganz ähnlich den frühesten Fotoplatten. Diese Platten können die kosmische Strahlung aufzeichnen.
Die Platten sind also sensibel für die kosmische Strahlung. Um welche Strahlung handelt es sich denn da ganz genau?
Nun, die kommt aus dem Universum und gelangt auf die Erdoberfläche und dringt auch ziemlich tief in die Erdoberfläche ein. Wenn diese Strahlen die Eisschicht und den darunterliegenden Fels durchdringen, werden sie aber auf eine bestimmte Art und Weise abgebremst und auch abgelenkt, bevor sie dann schlussendlich auf den Platten im Stollen der Jungfraujochbahn einschlagen. Ausgehend von den Spuren, die diese kosmische Strahlung auf der beschichteten Platte hinterlassen, konnten die Physiker aus dem Forscherteam dann eben die Form der Gletscherunterseite errechnen und auch die Topographie des felsigen Untergrundes.
Unter der Erde die kosmische Strahlung einfangen, die zuvor Eis und Fels durchqueren musste, und diese dann auch noch messen, das klingt auf Anhieb nach einer ziemlich verrückten Idee.
Ja, das sagen nicht nur Sie, das dachte sich auch der Leiter des Forschungsteams, der Geologe Fritz Schlunecker. Als er uns vom Wissenschaftsmagazin das Projekt Anfang letzten Jahres vorgestellt hat, war auch für ihn noch völlig unklar, ob er damit brauchbare Resultate erhalten würde.
Kollegen, die ich hierher gebracht habe, und nachher gesagt habe, jetzt schauen wir eigentlich unter den Gletscher. Ich sagte, was? Kann man das? Ich sagte, ja, wir probieren es jetzt mal, ob es geht. Obwohl wir wissen nicht, ob es funktioniert. Das ist ein bisschen von Berdy, Grundlagenforschung halt.
Nun ist den Forscherinnen und Forschern eine solche Aufnahme also tatsächlich gelungen.
Gelungene Grundlagenforschung also, das ist wissenschaftlich sehr interessant. Nun verändern sich Gletscher mit dem Klimawandel derzeit sehr stark. Können die Daten der Berner Forscher auch darüber etwas aussagen?
Ja, und zwar vor allem bezüglich der Konsequenzen, die das Abschmelzen der Gletscher haben könnte. Oben am Jungfraujoch zum Beispiel sitzt zu oberst auf einem Felsturm das Observatorium. Auf der Aufnahme, die nun gelungen ist, ist klar zu sehen, dass dieser Felsturm auch unterhalb des Gletschers steil abfällt und dass er an seinem Fuß folglich bis jetzt noch zumindest kräftig vom Gletscher gestützt wird, aber eben auch entsprechend instabil werden könnte, wenn der Gletscher dann eines Tages weiter weggeschmolzen ist. Mit Hilfe dieser neuen Aufnahmen können Ingenieure nun frühzeitig stützen oder andere Maßnahmen planen, wo es dereinst eben nötig sein könnte, zum Beispiel damit das Observatorium nicht ins Rutschen gerät.
Mit Ihrer nächsten Meldung wechseln wir von der Gletscherforschung zur Medizin, konkret zu den Folgen, die ein Herzinfarkt haben kann.
Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, wie sie die Sauerstoffversorgung im Herz verbessern könnten, wenn es eben nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt wird, also bei einem Herzinfarkt. Denn bei einem Herzinfarkt wird die Blutzufuhr ans Herz unterbrochen und die Herzzellen nehmen schnell Schaden, weil ihnen eben der Sauerstoff fehlt.
Und wie glauben denn die Forscher aus den USA, das Herz bei einem Infarkt möglichst rasch mit Sauerstoff beliefern zu können?
Mit Photosynthesebakterien. Die produzieren ja normalerweise mit Hilfe von Licht Energie für die Pflanzen, aber gleichzeitig eben auch Sauerstoff. Und die Forscherinnen und Forscher injizierten nun solche Bakterien nun versuchsweise ins offene Herz von Ratten, richteten einen Scheinwerfer darauf und siehe da, die Bakterien konnten das nicht durchblutete Herz tatsächlich mit Sauerstoff beliefern und dadurch auch die Folgeschäden eines Infarktes deutlich reduzieren.
Sie sagen es, das funktioniert jetzt zunächst mal mit Ratten. Wie stehen denn die Chancen für eine Behandlung von Menschen?
Nun, dafür muss die Methode sicher noch etwas abgeändert werden. Man möchte das Herz ja nicht unbedingt gleich offenlegen bei einem Infarkt. Die Bakterien müssten sich also in den geschlossenen Brustkorb injizieren lassen und auch das Licht, welches die Bakterien zum Arbeiten bringt, das müsste man irgendwie anders ins Gewebe hineinbringen. Aber dieser Ansatz, mit Hilfe von speziellen Bakterien die Sauerstoffversorgung in wichtigem Gewebe wie eben dem Herz verbessern zu können, der fand schon mal große Anerkennung.
Wir sind gespannt auf die Fortsetzung. Und zum Schluss kommen wir noch zu Albert Einstein. Der hat nicht nur die Relativitätstheorie verfasst, sondern auch ganz fleißig Briefe geschrieben.
Ja, Sie sagen es. Unter anderem hat er mit dem Quantenphysiker David Bohm korrespondiert. Die beiden haben auch eine Zeit lang in den USA zusammengearbeitet. Diese Briefe, die sich die beiden geschrieben haben, die wurden nun aus dem Nachlass von Bohms Witwe veröffentlicht. Und fünf daraus, die Einstein in den 50er Jahren an seinen Forscherkollegen geschrieben hat, die sollen demnächst versteigert werden. Das Spannende daran ist die Aktualität dieser Briefe. Sie zeugen von den politischen Schwierigkeiten der beiden Forscher, die schon fast unheimlich an die heutige Zeit in den USA erinnern. Bohm musste wegen Kommunismusverdacht aus den USA nach Brasilien ins Exil, wo es ihm aber überhaupt nicht gefiel. Doch Einstein meinte, auf absehbare Zeit sehe er keine vernünftigere politische Haltung in den USA aufkommen. Bohm solle es daher in Brasilien aushalten, bis er die Staatsbürgerschaft erhalte und in ein forschungsfreundlicheres Drittland mit einer intellektuelleren Atmosphäre weiterreisen könne.
Sie sind bei Schweizer Radio SRF und hören das aktuelle Wissenschaftsmagazin mit Meldungen und Beiträgen zu Themen aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Die kleine Weltraumnation Schweiz will mit Cheops hoch hinaus. Sie leitet die europäische Planetenmission Cheops und damit die erste einer ganzen Reihe geplanter, kleinerer, günstiger Missionen der Europäischen Weltraumagentur ESA. Nur 100 Millionen Euro kostet das Weltraumteleskop, das ist wenig für eine Sonde. Aber die ESA hat viel damit vor. Cheops soll in der näheren Umgebung der Erde sogenannte Exoplaneten untersuchen, Planeten also, die außerhalb unseres Sonnensystems ihre Runden drehen. Und Cheops soll sondieren, auf welchen dieser Planeten Leben zumindest theoretisch möglich ist. Derzeit wird an der Universität Bern das neue Teleskop zusammengebaut. Anita von Mond hat das Cheops-Team in seiner Werkstatt besucht.
Willi Benz ist ein Forscher, wie er leibt und lebt. Leicht übernächtigt sieht er aus bei meinem Besuch an der Universität Bern. Doch zugleich sprüht er vor Energie und Begeisterung. Astrophysiker wie er stöhnten vor aufregenden Zeiten, erklärt er.
Was absolut fantastisch ist, wir sind die erste Generation, die die Instrumenten haben werden, um die Frage, gibt es Leben im Universum, wissenschaftlich zu beantworten und nicht nur philosophisch zu thematisieren.
Die Suche nach Lebewesen auf fernen Planeten soll bald einen großen Schritt weiter sein. Mit diesem Ziel entwickelt Willi Benz mit einem internationalen Team ein neues, hochpräzises Weltraumteleskop mit dem Namen Cheops. Zurzeit wird dieses Hightech-Gerät in Bern zusammenmontiert und getestet, im Untergeschoss des Physikalischen Instituts.
Hier ist der Eingang.
Drei neu gebaute Kammern liegen hinter einer Tür. Ein kleines Labor mit Garderobe und Maschinenraum. Fenster gibt es hier keine, dafür Luftfilter. Denn das Labor müsse absolut staubfrei sein, erklärt Willi Benz.
Weil wir bauen ein sehr empfindliches optisches System und Staubkörnchen auf eine Linse oder in der Röhre des Teleskops, das ist definitiv etwas, das wir vermeiden wollen.
Jeglichen Staub vermeiden, das ist das A und O für die Ingenieure, die hier arbeiten. Drei Männer machen sich gerade bereit für einen Einsatz. Sie müssen Overalls tragen, Mundschutz, doppelte Handschuhe. Und das ziemlich lange, wie Ingenieur Thomas Beck sagt.
Es gibt Tage, wo man, keine Ahnung, 10 Stunden drin ist, aber schon nicht am Stück. So ab und zu aufs WC und etwas essen. Und so.
Die Vorbereitungen laufen also auf vollen Touren für die Weltraummission Cheops. Diese Mission der Europäischen Weltraumagentur ESA ist kleiner als sonst. Sie kostet rund 50 Millionen Euro. Und damit 10 bis 20 Mal weniger als andere Missionen. Für einen Kleinstaat wie die Schweiz sei das eine Chance, betont Willi Benz.
Das ist das erste Mal, dass die Schweiz eine gesamte wissenschaftliche Mission leiten kann.
Die Leitung dieser Weltraummission mit 11 beteiligten Ländern hat zusammen mit der ESA der Astrophysiker der Universität Bern. Mittlerweile sind die Ingenieure im Labor verschwunden. Auf einem Monitor sieht man sie drinnen an einem Tisch hantieren. Dort steht das fast fertig zusammengebaute Teleskop. Eher unauffällig sieht es aus, wie ein dicker Zylinder, gut einen Meter lang und 30 cm dick. Vorne hat es eine große Blende.
Es ist wie bei einem Fotoapparat. Man hat meistens am Objektiv vorne eine Blende, weil man kein Sonnenlicht schräg reinkommen lassen will.
Nicht das Licht unserer Sonne soll das Cheops-Teleskop dereinst einfangen, sondern es wird das Licht einzelner anderer Sterne messen, deren Helligkeit stundenlang. Und ebenfalls gemessen wird dabei der bleiche Schatten, den es gibt, wenn vor einem Stern ein Planet vorbeizieht. Wie lebensfreundlich sind solche Planeten? Um das zu erfahren, bestimmen die Forscher jeweils den Durchmesser der beobachteten Planeten. So können sie berechnen, ob der Planet etwa die richtige Dichte hat, um fest und steinig zu sein, wie die Erde. Auch ähnlich groß wie die Erde sollte ein lebensfreundlicher Planet sein, denn zu kleine Planeten könnten keine Atmosphäre behalten, sagt Willi Benz. Und
man denkt auch, dass der Planet nicht zu groß sein muss, sonst ist der Druck an der Oberfläche viel zu hoch für Leben zu existieren auf solch einem Planet.
Solch einen Planeten untersuchen die Cheops-Forscher mit einer altbekannten Methode, eben indem sie das abgeschwächte Licht eines Sterns messen, wenn ein Planet vor ihm vorbeizieht. Neu und anders als bisher könne ihr Teleskop aber so präzise messen wie kaum ein zweites, betont Willi Benz. Und es habe einen Rundumblick.
was das erste Mal gemacht wird. Jetzt kann Cheops beliebig in irgendeine Richtung des Himmels schauen. Also man kann die Sterne wählen.
Und natürlich werde man die hellsten Sterne wählen, weil das die genauesten Messungen ergibt. 500 schon grob bekannte Planetensysteme wollen die Forscher auf Erdähnlichkeit überprüfen und so quasi auf dem Silbertablett Kronfavoriten präsentieren, jene Planeten mit den besten Bedingungen für Leben. Das Leben selbst, das sollen dann andere Messinstrumente finden, allen voran das internationale James-Webb-Weltraumteleskop. Jenes Superauge wird wie Cheops nächstes Jahr ins All fliegen und es wird so genau wie nie verräterische Spuren von Leben nachweisen können in der Atmosphäre von Planeten. Gibt es dort Methangas oder Sauerstoff in größeren Mengen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Gase von Lebewesen stammen. Lebewesen, wie wir sie von der Erde her kennen jedenfalls. Ein Nachweis von Leben anderswo könnte also in wenigen Jahren gelingen. Für Willy Benz wäre das eine Sternstunde. Aber er denkt schon weiter.
Für mich wird es dann erst anfangen, oder? Weil am Schluss, wenn wir es finden, heißt es noch nicht, dass wir verstehen, warum es es gibt.
Ja, warum gibt es Leben im Universum? Wie sieht es aus? Wie ist es einst zur Erde gekommen? Solch große Fragen könne man erst beantworten, wenn man nicht nur einen, sondern viele belebte Exoplaneten findet. Denn erst dann kann man vergleichen und langsam verstehen, wie Leben entsteht. Doch noch ist es nicht so weit. Bevor die Cheops-Mission überhaupt starten kann, braucht es noch einiges an Vorbereitung. Tests im neuen Labor. Die drei Ingenieure heben das Teleskop nun vorsichtig hoch und stellen es vom Tisch in einen tankähnlichen Behälter, in eine Vakuumkammer, erklärt Willy Benz.
Diese Vakuumkammer, die benutzt man, um Weltallkonditionen zu erzeugen.
Das heißt extreme Konditionen.
Man wird so Zyklen machen im Vakuum von vielleicht minus 60, minus 80 Grad bis plus 60, plus 80 Grad. Und das über so eine Woche oder so.
Das Teleskop wird auch brutal durchgeschüttelt und in weiteren Experimenten auf Weltalltauglichkeit getestet. Zunächst allein, später an Bord eines Satelliten. Ab Ende 2018 dann soll der gut geprüfte Cheops-Satellit ins All starten und dort beweisen, dass auch eine kleine Weltraummission Großes leisten kann.
Cheops, ein großer Name für eine kleine, feine Mission. Anita von Mont über ein Weltraumteleskop, das in den Kellern der Universität Bern Gestalt annimmt. Und damit ist das aktuelle SRF Wissenschaftsmagazin für heute bereits zu Ende. In einer Woche drehen wir dann die nächste Runde. Redaktion der heutigen Ausgabe Katrin Kapretz, Moderation Katharina Boxler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.